immer Christsein im Alltag. Ich halte das für ein existenzielles, grundlegendes Thema für uns als Christen. Wie können wir unser Christsein eben halt und unseren Alltag zusammenbringen? Das bisschen, wo wir uns jetzt sehen, am Sonntag im Gottesdienst, das gleich Christsein? Das kann es ja wohl nicht gewesen sein irgendwo. Na, das ist so, ich sag mal, soll ich jetzt sagen, die Pflicht und die Kür eigentlich? Aber wie gelingt es, nicht nur sonntags etwas von Gott zu hören und dann im Alltag nach diesen anderen Maßstäben zu leben? Also ich habe ja immer gesagt, so ab 100 klappt das Schild zu beim Autofahrer. Dann kann keiner mehr meinen Fisch sehen oder keiner mehr das andere, weil dann wäre das so. Man bräuchte so einen Schalter oder so eine Automatik. Wie kriegen wir das hin? Wenn der Glaube an Jesus Christus wirklich Bedeutung für unser Leben haben soll, und zwar existenziell Bedeutung haben soll, dann kann das ja nicht auf eine Stunde oder anderthalb Stunden beschränkt sein und dann tu und mache ich, was ich will. In Klammern, wenn wir das ähnlich halten mit dem Geld, mit dem, was wir Gott geben, dann zu sagen, Gott, du kriegst 10% maximal und mit den 90% mache ich, was ich will. Ist das Gleiche in Grün, zu sagen, das ist eine Schummel, eine Mogelpackung. Also, wie kann das gehen? Wenn der Glaube an Jesus Christus wirklich Bedeutung hat, dann muss ich das ja wie so ein roter Faden durchziehen. 24/7, das muss tagtäglich der Fall sein. Und gerade in den letzten beiden Predigten und auch heute wird das sehr konkret. Dreimal ging oder geht es darum, ja, um Beziehungen zu leben. Geht es um Abhängigkeiten? Im Zusammenleben von uns als Mann und Frau innerhalb der Ehe, innerhalb der Familie, Kinder und Eltern oder vielleicht auch oder gerade in der Arbeitswelt, weil das werden wir gleich sehen bei diesem Text. Man sagt, naja, mal gucken, wie wir da die Kurve kriegen. Da bin ich selber gespannt, wie wir das hinbekommen miteinander. Ich lese uns diese wenigen Verse in einem spannenden Zusammenhang. Hier heißt es, ihr Sklaven sollt euren irdischen Herren gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigen Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet hart, aber nicht nur, um euren Herren zu gefallen, wenn sie euch dabei sehen. Versteht euch vielmehr als Sklaven, die Christus gehören und die von Herzen den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Genauso sollt auch ihr Herren eure Sklaven behandeln, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Mich hat dieser Begriff des Sklaveseins sehr an mein Praktikum in Ostfriesland erinnert. Dort hatte ich so einen Spitznamen, das war der Gemeindeknecht. Und Knecht und Sklave und Diener, das hat eigentlich alles die gleiche Bedeutung, auch wenn wir uns vielleicht nicht als Sklaven in der Arbeitswelt bezeichnen würden, oder? Vielleicht sind da doch die ein oder anderen Sklaven der Arbeit, Sklaven der Medien, das heißt, wo man sagt, ja, du hast gar keinen eigenen Willen mehr. Du machst das, was man von dir fordert. Aber wie war denn das mit den Sklaven damals? Mit den Dienern würden wir es vielleicht etwas freier übersetzen. Und ich habe so ein paar Dinge versucht mal aufzuschreiben. Sklave war einfach ein Mensch, der seine Freiheit verloren hat oder der in Unfreiheit geboren wurde. Das heißt, wenn die Eltern schon Sklaven waren und das dann weiterging, sozusagen in die nächste Generation rein. Oder oft war Kriegsgefangenschaft eben halt die Ursache für Versklavung. Da wurden Leute wegtransportiert, deportiert. Oder eben halt auch unbezahlbare Schulden führten dazu, dass man selber in eine Schuldsklaverei hineinkam, man sich selber oder seine Familienangehörigen verkauft hat, um wieder daraus aus dieser Schuldenfalle herauszukommen. Und man war dauerhaft Eigentum eines anderen und der konnte einen weiterverkaufen. Wie ein Gegenstand, wie ein gebrauchtes Auto, einfach weiter. In Israel, da gab es Einschränkungen, nur die waren auch Spannungen. Da gab es eben halt dieses Shenat HaYobel, dieses Jubeljahr, das 50. Jahr. Nur wenn du Pech hattest, warst du gerade hinterher Sklave geworden, da hattest du ja 50 Jahre vor dir. Pech, oder? Also, und im Übrigen, der Sklave konnte nur durch Freikauf oder Freilassung frei kommen. Also er war darauf angewiesen, dass jemand Externes etwas für ihn tat. Und nach römischem Recht galt er nicht als Person, sondern als Sache, als Ding, als etwas. Der Herr hatte freies Verfügungsrecht über ihn. Und das heißt nun nicht, dass es Sklaven immer schlecht gehen musste. Das gab in der Antike oft auch genau das andere, dass Sklaven auch mit Wertschätzung behandelt wurden, dass sie ihren Platz bekommen haben. Ich erinnere nur an Josef, der sich sozusagen nach oben gearbeitet hat, der das Vertrauen des Herrn besaß, ein Stück freie Hand hatte, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Aber nichtsdestotrotz, sie waren keine freien Menschen, sie hatten kaum Rechte und hatten viele Pflichten. Und jetzt im Neuen Testament, Sklavendasein zu Ende? Eben nicht. Ich zitiere aus 1. Petrus 2, um mal deutlich zu machen, es ploppt immer wieder noch auf. Ihr, die ihr Sklaven seid, ordnet euch euren Herrn unter, tut, was sie euch sagen, und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln. Denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes, wenn jemand ungerechte Behandlung geduldig erträgt, weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. Natürlich verdient ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnehmt, die ihr bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Und jetzt muss ich eine wichtige Bemerkung machen, bevor es weitergeht. Wir dürfen jetzt nicht in eine Falle reintappen. Und zwar die Falle, wenn wir jetzt das so versuchen, ein Stück in unseren Arbeitsalltag hineinzuholen, dass wir jetzt sagen, also die Arbeitnehmer sind die Sklaven und die Chefs, das sind dann eben halt die Arbeitgeber, also die Herren. Wenn man das jetzt gleichsetzt, dann erleben wir eine Schieflage. Aber man kann einiges daraus lernen. Wichtig ist wirklich, was können wir aus der damaligen Situation ins Heute übertragen? Was können wir daraus lernen für unsere Einstellung, für unsere Motivation, ja, oder für unsere Arbeitsethik? Und dann sind wir mittendrin, Christsein im Alltag, und ein erster Stichwort dazu ist mein Glaube. Ich halte das für die wichtigste Voraussetzung für jeden von uns. Das wichtigste Vorzeichen für das Leben, mein Glauben. Das heißt, deine Beziehung zu Jesus Christus. Wie bist du mit ihm unterwegs? Ich habe das schon an anderer Stelle zitiert, auch aus Galater 3, wo etwas Neues passiert ist, etwas, was umgekrempelt hat und doch nicht einfach alle Ordnung über den Haufen geworfen hat. Ihr alle seid Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist sozusagen die dicke, fette Überschrift. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder freie Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Das heißt, dass nicht alle Unterschiede aufgehoben, aber eine Gleichwertigkeit ist da. Und das ist das, was wir, glaube ich, bis heute hinein lernen müssen, auch an vielen anderen spannenden Brennpunkten unseres Alltags, ob das nur die Stellung der Homosexuellen ist, zu sagen, gleichwertig. Das heißt nicht, dass ich mit jedem Lebensstil einverstanden sein muss, aber gleichwertig vor Gott sind wir alle. Zur Zeit des Paulus war Sklaverei ein fester Bestandteil einfach der Gesellschaft. Auch wenn es manche gerne lesen würden, weder Paulus noch Jesus selber haben das durchgesetzt, zu sagen, Ende der Sklaverei, das gibt es nicht mehr und sofort muss das nicht evolutionär, sondern revolutionär umgesetzt werden und das beendet werden. Nein, es wurde nicht einfach verändert, sondern zumindest nicht auf diese Art und Weise. Durch die christliche Botschaft wurde das Sklavereisystem nicht abgeschafft, aber von innen her hat es eine Veränderung erfahren. Es wurde aufgebrochen, und zwar indem die Beziehungen zueinander verändert wurden. Wenn mit einem mal der andere zum Bruder oder zur Schwester wurde, wie gehe ich denn mit dem um? Und jetzt können wir natürlich das mal ganz platt allgemein in unsere Gemeinde hineingucken. Wie gehen wir denn miteinander um? Wie läuft das denn? Und spannend, wer es nachlesen will, Philemon und Onesimus. Der Brief, den Paulus seinem lieben Freund Philemon schreibt, im Blick auf den entlaufenen Sklaven Onesimus, der ist Christ geworden und jetzt sind die beiden sozusagen gleichwertig, habe ich ja gerade gesagt. Und wie wird denn das jetzt miteinander bestimmt? Paulus sagt nicht, du musst ihn freilassen. Das wäre eine Konsequenz. Aber anders mit ihm umgehen. Also eine spannende Geschichte. Das wichtigste Bewusstsein für unseren Arbeitsalltag ist, dass wir als Christen unterwegs sind. Paulus erinnert Sklaven wie auch die Chefs oder die Herren immer wieder daran. Wir haben eine neue Grundlage für unseren Umgang. Und das ist der rote Faden, der sich jetzt durch die letzten beiden Predigten heute auch durchzieht. Das heißt, es geht um etwas Neues. Und egal, wo wir leben, es geht immer um Gottesdienst. Das, was ich eben schon sagte, Gottesdienst nicht 60 Minuten oder 75 und wenn der Pastor zu lange redet, sind es 90 oder je nach Lage, man könnte ja auch stundenlang, sowas gibt es an anderen Stellen auch. Nein, dieses Bewusstsein, es geht immer um Gottesdienst. Ich diene da, wo ich bin, Gott. Ganz egal. Und das hat nichts etwas mit dem Gemeindehaus zu tun, einer Kirche oder wie auch immer. Du nimmst deinen Glauben mit in deinen Alltag. Und wenn er da keine Rolle spielt, Leute, dann geht nach Hause. Dann ist das ja Alibi. Dann ist das ja falsch. Einfach falsch. Es geht überall mit rein. Paulus schreibt es an anderer Stelle, ich zitiere das auch, 1. Timotheus 6. Alle, die Sklaven sind, sollen ihre Herren uneingeschränkt ehren, damit der Name Gottes und seine Lehre nicht entehrt werden. Wenn euer Herr gläubig ist, ist das kein Grund, ihn weniger zu achten, nur weil ihr im Glauben Brüder seid. Ja, ihr sollt sogar noch härter arbeiten, weil ihr durch eure Bemühungen einen anderen Gläubigen helft. Also letztlich geht es in dem Ganzen um Glaubwürdigkeit. Unsere Glaubwürdigkeit als Mensch, aber noch mehr als Christ. Und dazu ein Erlebnis. Ich habe es von einem Firmenchef mitbekommen, selber Christ, und es kam jemand in den Ort hinein, in die Gemeinde hinein, auch Christ. Und er kam zu ihm mit der Erwartung, du bist Christ, ich bin Christ. Das heißt, erstmal, du musst mich anstellen. Erste Erwartung. Zweite Erwartung, ich kriege bei dir ein gutes Gehalt. Dritte Erwartung, über meine Qualifikation brauchen wir gar nicht zu reden, weil ich bin Christ, du bist Christ, Qualifikation genug. Meine Arbeitshaltung ist gar nicht so wichtig. Du musst und ich, naja, mal sehen, ich werde irgendwie schon meinen Platz ausfüllen. Und das ist scheinbar kein Einzelfall, dass solche Erwartungen da sind, von Christen zu sagen, wenn ich an Christen gerate als Chef, dann muss der. Paulus hat hier gerade was anderes aufgezeigt. Er hat gesagt, du bist dran. Du bist dran, als Christ vorbildlich dich einzubringen und vielleicht über das normale Maß etwas hinauszutun. Also mein Glaube, meine Beziehung zu Jesus färbt ab auf meine Haltung. Und zwar in allen Bereichen. Und das zeigt, damit bin ich als Überleitung schon bei meiner Arbeit oder deiner Arbeit. Aber ich habe es mal persönlich so formuliert. Wie kann das konkret aussehen? Für unsere Einstellung, für die Motivation, da wo wir sind, da wo wir arbeiten. Ein unbeliebtes Wort und trotzdem gehört es hier hinein, Gehorsam. In einer Welt von Abhängigkeiten und Weisungsbefugnis wird es immer wieder darum gehen, dass einer was sagt und der andere führt es aus. Wir diskutieren heute zwar lieber, auch in den Familien, das wird alles diskutiert, aber stellt euch mal so einen Arbeitsablauf vor, Andreas, wenn du immer jedes Mal diskutieren würdest erstmal oder sagst, ja, ob ich das jetzt für sinnvoll halte, da müssen wir nochmal drei Takte drüber reden. Wenn was gebraucht wird, du was bestellen musst, da wird etwas gebraucht wird, das muss kommen, das muss laufen. Also Gehorsam in dem Sinne, ich höre auf das, was mir gesagt wird und ich setze es in die Tat um. Also nicht so negativ, wie wir oft das gehorsamsmäßige Verhalten übersetzen für uns. Und dann gehört das damit hinein. Und es lässt sich manches daran ablesen, wie jemand, das möchte ich nur so einschieben, über seine Frau, über seine Kinder, seine Eltern, seine Arbeit, seine Gemeinde redet. Da kann man manches von der Haltung ablesen. Wenn So ähnlich wie so im Auto, wie du das sagtest, schon bei dem Bild, wenn da nur Idioten unterwegs sind oder der Chef ein Chaot ist oder der Arbeitnehmer das letzte Stück Dreck ist, ja, dann möchte ich da nicht unbedingt unterwegs sein. Ein zweites, was damit hineingehört zur Arbeit, ist einfach das Moment Achtung und Ehre. Eigentlich steht hier sogar etwas von Furcht und Zittern. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch sein Arbeitsverhältnis so erlebt hat, zu sagen, ich bin mit Furcht und Zittern unterwegs. Dass man vielleicht mal Angst hat, an der Stelle was falsch zu machen, dass was schief laufen könnte. Das kenne ich sogar auch als Pastor, dass du sagst, Mensch, wie wird das laufen? Funktioniert das? Wie geht das? Aber eigentlich ist das wirklich das, was hier gemeint wird. Es geht um Ehrerbietung und Achtung, um die innere Einstellung zum Arbeitgeber, zu demjenigen, der mir gegenüber weisungsbefugt ist. Wie rede ich über ihn? Wie denke ich über ihn? Wie bin ich da unterwegs? Und Paulus, ich habe den Eindruck, der hält uns einen Spiegel vor, der kennt uns durch und durch, der sagt, ja, das geht auch darum, mit aufrichtigem und zwar ungeteiltem Herzen, haben wir eben gerade gesungen, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Gilt auch für die Arbeit, nicht nur, weil es so schön ist zu singen, das ist einfacher, als es zu leben. Aber das heißt doch, ganz bei der Sache zu sein, bei der Arbeit zu sein. Ich kenne das durchaus auch. Wie viel Zeit, wie viel von der Arbeitszeit wird für Facebook verwendet? Für private Mails? Und ich weiß es auch zumindest von einem Arbeitnehmer, der dann auch durchaus nichts zu tun hatte. Der hat dann Karl May gelesen, der hat Filme geguckt und wurde dafür bezahlt. So what? Also, wie arbeiten wir verantwortungsbewusst mit aufrichtigen, ungeteilten Herzen dabei? Wir werden dafür bezahlt, dass wir für die Firma da sind, unsere Gedanken zusammenhalten, die Fähigkeiten zum Guten einsetzen. Ja, und nicht mal sehen, alle Nase lang bin ich am Handy und muss mal eben schnell gucken, ist was Neues per WhatsApp, wie auch immer, gelaufen. Also nicht nur im Straßenverkehr ist das gefährlich, sondern ich halte es an der Stelle auch für gefährlich. Und Paulus dröselt das noch weiter auf. Er sagt, nicht nur, wenn wir gesehen werden. Ich weiß nicht, wer von euch die Sendung kennt, Undercover Boss. Ich bin da schon im Vorbeizappen mal dabei gewesen. Ich finde das durchaus interessant, wo dann der Chef sich unkenntlich macht oder Chefin. Wir sind ja gegendert, also Chefin, finde ich doof, aber okay. Also, und als normaler Arbeitnehmer dann in den Betrieb hineingeht, und wie oft ist das, hat von nichts eine Ahnung, also stellt sich nicht bossmäßig an mit Durchblick, sondern muss das auch erstmal gelernt bekommen und kriegt dann mit, wie das da läuft. Und gar nicht mal zuallererst mit der Absicht, mal zu sehen, wie du arbeitest. Und wenn wehe, du arbeitest nicht ordentlich, sondern auch für die ganzen Arbeitsabläufe zu sehen, wo klemmt es, was ist gut und. Und wie oft sind da auch Leute dann hinterher belohnt worden dafür, weil sie wirklich in einer vorbildlichen Art und Weise gearbeitet haben. Also, klar, wenn der Chef daneben steht jetzt und erkenntlich ist, dann sind alle hoch motiviert, dann wird keiner, was weiß ich, irgendwo privat was machen, dann wird gearbeitet. Nur da kann nicht überall sein. Und eigentlich, wenn ich Paulus hier recht verstehe, sagt er, nicht nur dann, wenn du gesehen wirst, sondern auch dann, wenn du allein im Raum bist oder an der Arbeit stehst, vorbildlich unterwegs zu sein. So, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist ein Wort, genauso. Jetzt wäre es gut, wenn ihr den Text noch vor Augen habt, aber genau das Gleiche gilt nämlich auch für die Arbeitgeber. Genau das Gleiche, also ein offenes Ohr für die Mitarbeiter zu haben, ihnen mit Achtung und Wertschätzung zu begegnen, das ist nicht nur Arbeitssklave, da würde ich es vielleicht mal in den Mund nehmen, sondern ja, sich ihnen gegenüber nicht zu verstellen, sondern freundlich gegenüber zu sein. Was weiß ich, wenn ein Arbeitgeber mal mit dem Eis um die Ecke kommt, wenn es so heiß ist, fördert unwahrscheinlich das Miteinander. Das sind manchmal Kleinigkeiten, gar nicht das Große. Also genauso, das gilt für beide in gleicher Weise. Das hatten wir auch schon die letzten beiden Sonntage. Einmal Mann und Frau, wo das auch zusammengehört. Eltern, Kinder, auch so und hier. Und hier wird noch einer oben drauf gesetzt. Mein Gut, dass da unten ein Ende ist, wäre mir vielleicht noch mehr eingefallen. Ohne Drohung. Aber eigentlich liegt das doch auf der Hand, oder nicht? Arbeit, die unter Druck geschieht, unter Angst geschieht, ist gefährdete Arbeit. Da passieren mehr Fehler, als wenn jemand motiviert bei der Sache ist. Wenn ich immer Angst habe, da guckt mir einer auf die Finger. Für mich war ein ganz banales Beispiel, ich kann 10 Finger blind schreiben, aber sorgt dafür, dass mir jemand über die Schulter guckt. Die Fehlerquote, die geht bei mir irgendwie nach oben. Also ganz simpel, ganz einfach. Es geht hier um ein angenehmes Arbeitsklima. Und da kann ein Arbeitgeber etwas dazu tun. So, jetzt haben wir Glaube haben wir drin, wir haben die Arbeit drin. Jetzt kommt die Verantwortung mit rein. Vielleicht ist das selbstverständlich. Wir tragen für unser und du trägst für dein Verhalten und ich trage für mein Verhalten Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für unsere Arbeitseinstellung, für unsere Einstellung zu unseren Vorgesetzten oder Untergebenen, ich nehme das zusammen, oder allgemein ausgedrückt im Blick auf die Menschen, die in Abhängigkeit von uns stehen, in irgendeiner Form. Da können wir auch das mit in die Familie hineinnehmen. Und es taucht ja immer wieder auf, dieses, wie ihr Christus dient. Da ist es mit drin. Oder arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Also, Paulus denkt unabhängig von allen irdischen Abhängigkeiten, Lohn- und Gehaltsvorstellungen. Jeder von uns steht in persönlicher Verantwortung für sein Tun und Lassen vor Gott. Und ich habe hier das Stichwort Ewigkeitsperspektive mit hineingenommen. Es geht nämlich darum, was zählt in Gottes Augen. Das ist eine Nummer größer, als wir meistens denken. Aber es zählt wirklich das, wie wir in seinen Augen unterwegs sind, wie verantwortlich wir unterwegs sind. Und wir bekommen von ihm ein Urteil. Ich erinnere an Matthäus 25, an diese sogenannten anvertrauten Funde, Talente, wie auch immer, und die etwas einsetzen, in unterschiedlicher Form etwas bekommen haben, je nach Begabung, je nach Möglichkeiten. Und dann heißt es bei zweien, du bist treu gewesen, du bist zuverlässig gewesen, du bist tüchtig gewesen. Leute, das Zeugnis, das möchte ich ausgestellt bekommen. Das wäre mein Arbeitszeugnis zu sagen. Du bist treu, du bist tüchtig, du bist zuverlässig. Und ohne dieses ganze Kleingedruckte und Interpretierbare, sondern das ist genauso gemeint von Gott, wie es da steht. Also im Bewusstsein für meine Verantwortung zu sagen, ja, meine Verantwortung, Ewigkeitsperspektive, ich habe Gott im Blick dabei. An unserer Arbeit, unserem Umgang, unserer Einstellung wird etwas, ich sage das nochmal, von unserem Gottesdienst deutlich, Gott gegenüber. Wie dienst du Christus? Das ist ein Spiegelbild. Wie erfüllst du Gottes Willen von Herzen? Wofür wird Gott dich belohnen? Wie glaubwürdig ist das, was ich, was du, was wir im Alltag leben? Wenn wir das zusammenbringen, ist das glaubwürdig? Ist das deckungsgleich mit dem, was wir am Sonntag im Gespräch miteinander tun? Paulus schreibt nicht nur an den Ephesern, sondern er schreibt auch an die Gemeinde in Kolossä. Diese beiden Verse sind mir sehr, sehr nachgegangen. Alles, was auch immer, Betonung immer, alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Und weiter im Vers 23, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Wow, das ist meine Adresse, oder? Wen habe ich vor Augen? Und dann merken wir nämlich schon, genau darum geht es. Wen hast du dabei vor Augen, wenn du etwas machst? Und diesen Blick zu bekommen. Ich versuche das zusammenzufassen. Gleich habe ich noch einen kurzen Schluss dazu. Also unser Christsein, deins wie meins, im Arbeitsalltag wird geprägt sein, immer von deinem Glauben, von deiner Beziehung zu Gott. Da hängt es sozusagen dran. Von deiner Einstellung zur Arbeit, Wie verhältst du dich? Wie setzt du dich ein? Bist du am richtigen Ort? Haben wir auch in der Gemeinde drin. Bist du am richtigen Ort oder bist du an der falschen Stelle? Und nicht zuletzt von deiner, meiner, unserer Verantwortung vor Gott für unser gesamtes Leben. Wir stehen vor Gott. Und Gott fragt nach unserer Treue. Und Treue heißt, ich halte durch. Mitunter auch an Stellen, wo ich es gar nicht für möglich halte. Und jetzt in einer Folie 3 Gottesdienste zusammengefasst. Habe ich noch nie geschafft, aber ich schaffe das heute. Einmal zusammen. Und zwar, weil das deutlich macht, dieser Vers aus Epheser 5, der steht als Überschrift über allem. Ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Und der Schlüssel dazu ist eben genau dieses Wie. Wenn man sich das einmal anguckt, ich habe die Bibelstellen mal aufgelistet, überall steht dieses Wie mit drin. Wie gilt für alle? Wie gilt für die Frauen? Wie gilt für die Männer, für die Kinder, die Väter, die Sklaven, die Herren? Überall. Deswegen ist es diese Überschrift in gegenseitiger Unterordnung und Achtung vor Gott, liegt der Schlüssel für unser Miteinander. Und dann kann man wirklich sagen, ja, wenn wir das versuchen einzuüben, ich bin ja mit mir selber auch gnädig, zu sagen, ich lerne noch. Aber das ist die Herausforderung. Ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Denn er, ich sage das mal so ein bisschen flapsig, er ist unser aller Chef. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist mein Haupt. Er hat das Sagen. Und umso besser ist, wenn ich vor Jesus möchte ich keine Angst haben, aber nicht einfach nur sagen, das ist mein Kumpel und dem ist es egal, was ich mache. Funktioniert auch nicht. Also dieses Wie. Ich bete mit uns. Jesus Christus, hab du von Herzen Dank für das, was Paulus uns sozusagen ins Stammbuch schreibt von dir. Und du hast dich deinem Vater untergeordnet. Deine Jünger haben ein Ohr für dein Reden gehabt. Du hast die Nähe deines Vaters gesucht. Und so brauchen wir auch immer wieder diesen Aufblick zu dir und das Bewusstsein, dass du mit uns in unserem Arbeitsalltag unterwegs bist. Ganz egal, ob ich bei Lidl an der Kasse stehe oder an anderer Stelle. Du bist dabei, du siehst mich. Du siehst uns und du weißt, wo es uns leicht und wo es uns schwer fällt, wo wir scheitern und wo wir dazulernen. Danke, dass du uns prägen willst und dass du uns verändern willst und dass wir einmal von dir her ewigen Lohn bekommen können. Herr, lass du mich immer wieder aufs Neue dazulernen, dir zu folgen, dich zu ehren und dass es dann auf andere ausstrahlt. Und dann werden wir, dafür bin ich dir dankbar, auch von dir her Segen erleben, spürbaren Segen, dass du dich dazustellst, uns gebrauchst und uns sendest. Jesus, du bist König, du bist Herr aller Herren. Amen.